Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Gott hat Freude an seinen Menschen. Gott liebt sie. Gott will ganz nah dabei sein. Dieser Gott ist ziemlich mutig. Dieser Gott ist verliebt ins Leben, in die Menschen, in seine Schöpfung. Und das ist erlösend, weil das heißt, wenn ich auch nur ansatzweise glauben kann, dass es da so einen etwas irgendwie gibt und der mag uns, der findet uns trotz allem Mist, den wir bauen, auch gut. Und dem liegt daran, bei uns zu sein. Ich halte das für eine sehr erlösende Botschaft, gerade in allen Ängsten, die es gibt, in uns persönlich, um uns rum, in der großen Weltgeschichte. Diesem Gott geht's um uns.
Gott liegt etwas an den Menschen. Diese Aussage ist für Schwester Katharina Klüthmann zentral in ihrem Verständnis von Weihnachten und auch von ihrem Glauben.
Schwester Katharina ist Franziskanerin, promovierte Psychologin und Theologin und sie setzt sich für die Rechte der Frauen in der katholischen Kirche ein.
Mit ihr sprechen wir in dieser Weihnachtsausgabe von Vertikal Horizontal.
Und durch die nächste halbe Stunde begleiten Sie und euch Martina Kothe
und Florian Breitmeier. Der erste Feiertag ist ja traditionell einer, an dem man vielleicht etwas durchatmen kann, an dem man vielleicht auch unterwegs ist zur Verwandtschaft, an dem die erste Hektik langsam weicht an diesem Tag oder ein Tag, wo die Spannung steigt, weil noch Besuch erwartet wird und bald schon vor der Tür steht.
Stichwort Hektik, die liegt ja oft wie so ein ungebetener Schatten über den Feiertagen. Denn eigentlich wollen wir zusammen feiern, essen, die Gemeinschaft genießen, vielleicht auch mal in den Gottesdienst gehen, uns mit der Botschaft dieser Tage noch einmal tiefer beschäftigen. Und oft fehlt aber leider die Zeit.
Schwester Katharina, die hat uns erzählt, dass sie Weihnachten mit einem großen gemeinsamen Essen feiert, in der sogenannten offenen Weihnacht.
Also, das sind Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen alleine sind, weil sie alleinstehend sind, weil gerade die anderen auf Reisen sind oder weil es eben Obdachlose oder so sind. Und das ist einfach eine echte Weihnachtsgemeinschaft. Da gehen wir sehr gerne hin und anschließend natürlich auch in den Gottesdienst.
Wie kann man die Botschaft der Weihnachtsgeschichte, dass Christus geboren wird und alles, was damit einhergeht, in die Welt bringen? Und wie gestalten Sie das?
Also ich glaube, die entscheidende Aussage ist, dass Gott uns sagt, ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bin nicht aus der Welt, weil ich diese Welt liebe, weil ich diese Menschen liebe. Und deshalb möchte ich mit denen sein und bei denen sein und sie wissen lassen, dass ich nicht aus der Welt bin. Gott ist noch nie aus der Welt gewesen. Gott ist der Schöpfer dieser Erde und er ist dabei. Und wenn wir zum Beispiel so etwas tun wie offene Weihnacht feiern, wenn wir mit ganz wildfremden Menschen einen Abend verbringen, das ist ein kleines Zeichen von, Gott ist nicht aus der Welt. Er ist da, er ist mitten in allem, was auch Mist oder, darf man wahrscheinlich als Schwester nicht sagen, also was auch mistig ist, was auch schief geht, wo wir uns Sorgen drum machen, diese Zusage, Gott ist einfach verrückt auf uns.
Also er ist trotzdem da, das ist so das, was ich jetzt raushöre bei Ihnen in dieser besonderen Zeit und das beißt sich ja vielleicht mit der Erfahrung, die man in den Wochen oder Tagen vor diesem Fest hat, mit viel Engagement, mit viel Bewegung, vielleicht auch Erschöpfung, Resignation, Angst, Zweifel. Fällt einem das leichter, Ihnen jetzt auch in der Gemeinschaft oder auch persönlich so ein bisschen den Schalter auch umzulegen und zu sagen, jetzt kommen wir doch in einen Wechsel zur Weihnachtszeit und zum Fest? Wie schwierig ist das?
Also wir leben als Schwestern, die eben nicht in einer Klausurgemeinschaft, also nicht abgeschlossen leben, natürlich auch mitten in dieser Welt. Und da ist es dann auch manchmal wuselig. Und vor Weihnachten dann, je nachdem, wo man arbeitet, auch nochmal auf eine ganz besondere Art wuselig und viel und auch ein bisschen stressig. Ich glaube, dass wir einen großen Vorteil haben, gerade als Menschen, die in einer Ordensgemeinschaft leben, dass wir diesen Versuch, uns darauf zu besinnen, dass Gott da ist, jeden Tag unternehmen. Dass wir ihn alleine unternehmen, also in Formen, die sehr persönlich sein können. Die eine vielleicht mehr draußen, die andere mehr in einer Kirche. Das ist das eine, aber das andere ist eben, dass wir das gemeinsam tun. Das heißt, dass wir uns auch verabreden, um gemeinsam ja auch Rituale zu haben, um Formen zu haben, wie uns das gelingen kann, uns selber wieder dran zu erinnern. Also in dieser ganzen Geschichte ist, glaube ich, Gott nicht das Problem, den müssen wir nicht erinnern, aber wir müssen oder dürfen uns erinnern. Wir dürfen uns erinnern, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr als alles gibt, dass es mehr gibt als das, was wir erleben und was wir eben auch oft bedrängend erleben. In uns selber und in unseren Familien und in der Gemeinschaft und natürlich auch in der großen, weiten Welt und in dieser Kirche.
In einer zunehmend säkularisierten Welt haben auch immer weniger Menschen diese Zuflucht in den Glauben, die Zuflucht auch in die Gemeinschaft. Und viele vermissen das auch gar nicht, Weihnachten dann eben ohne diesen religiösen Rahmen zu feiern. Das ist für viele Menschen ganz normal.
Schwester Katharina ist nicht nur Theologin und Ordensschwester, sie ist auch promovierte Psychologin. Und in dieser Funktion hat sie uns eine ganze Reihe praktischer Ideen geschildert, ob man nun gläubig ist oder nicht, dass nämlich ein kurzes Innehalten wichtig ist und auch, wie man dieses Innehalten gestalten kann.
Also das eine Ritual ist, glaube ich, Formen zu finden, indem man zur Stille findet. Also sich zu trauen, sich auch mal zurückzuziehen. Und nicht dieses, ich habe letztens ein neues Wort gelernt, nicht FOMO zu haben, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, sondern zu sagen, ja, ich verpasse die ganze Zeit ganz, ganz viel, aber ich darf mich auch mal zurückziehen, ich darf mal still werden und dem einen hilft dafür eine Kerze und die andere hat dafür eine stille Ecke und die nächste einen Gottesdienstraum vielleicht. Also Stille zu ritualisieren, mit einer Geste zum Beispiel anzufangen. Also manche Leute, die aus so einer katholischen Tradition kommen, die machen vielleicht ein Kreuzzeichen. Andere verneigen sich vielleicht vor dem Ewigen oder wie auch immer sie das dann nennen. Stille, ich glaube, Stille ist die eine Form, sich zu erinnern. Und das andere ist etwas, was uns gerade, glaube ich, manchmal ein bisschen verloren geht, zusammen essen. Und zwar nicht zusammen futtern, sondern zusammen Mahl halten, einen Tisch schön decken, zu schauen, was mag ich denn gerne und was mag die andere gerne. Dann zusammenzusitzen, eine Kerze zu entzünden, vielleicht auch dort. Dann zu reden, sich auszutauschen, ein bisschen mehr Zeit zu haben, als der hektische Alltag das sonst erlaubt. Ich glaube, miteinander essen ist ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Und dann gibt es die ganz vielen Dinge, die jeder normale Mensch oder viele normale Menschen tun. Gehen, Kartoffeln schälen, joggen. Ich kann das ganz oft gut beim Schwimmen. Da bin ich so ganz bei mir. Man hört nicht viel. Ja, Rituale, die einfach mir helfen, bei mir zu sein und bei den anderen zu sein. Weil wenn wir uns menschlich schon nicht mehr begegnen, dann werden wir ganz sicher nicht dem Göttlichen oder Gott oder Jesus begegnen, wenn wir diese Fähigkeit verlernen. Und das wäre wirklich, wirklich schade, weil das macht ja auch uns persönlich aus.
Jetzt haben Sie ja gerade in der Weihnachtszeit diesen Spannungsbogen geschlagen zwischen der Begegnung zwischen den Menschen, aber vielleicht auch der Bewegung, sich auf den Weg zu machen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass es vielen Erwachsenen heute schwerfällt, sich diesem Zauber dieser besonderen Zeit Weihnachten überhaupt öffnen zu können? Nicht nur, weil da sehr viel Stress ist, im Vorfeld zu organisieren, sondern überhaupt eine Schwierigkeit haben, in diese Zeit, in der es einfacher war, nämlich in der Kindheit, diese Erinnerung an die Zeit so zu pflegen, dass man sie auch in das Erwachsenenalter hinein transportieren kann.
Ich glaube, dass der Weihnachtszauber für Erwachsene anders ist als für Kinder. Also ich glaube eben nicht, dass da ein Christkind kommt und Geschenke unter einen Baum legt. Was ich wohl glaube, ist, dass manchen Leuten solche Rituale abhanden gekommen sind. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass es auch eine Angst gibt, sich dem auszusetzen, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Weil Weihnachten hat ja unglaublich viel auch mit Zerbrechlichkeit zu tun. Also wenn Gott wirklich nur halbwegs so groß ist, wie wir uns ihn denken, dann ist es ja Wahnsinn, dass der sich als kleines Kind in eine Krippe legt. Und das unter Umständen, die ja nun wirklich alles andere sind als erstrebenswert. Also der hat ja nicht in der Krippe gelegen, weil das so romantisch ist. Der war richtig arm. In den Social Media stolpere ich gerade immer über ein T-Shirt mit der Aufschrift »Freue dich an der Geburt eines dunkelhäutigen, illegalen Immigranten aus dem Mittleren Osten.« Das ist Jesus. Der ist ganz klein, ganz arm, ganz schutzlos geworden. Und das hat sich ja auch ziemlich schnell gezeigt. Also der König wollte ihn dann umbringen, der Herodes. Also das konfrontiert uns ja auch mit unserer eigenen Zerbrechlichkeit.
Die Gemeinschaft, aber auch die Stille, der eigene Rückzugsort, das sind ja alles wichtige Bausteine für eine gewisse Ausgeglichenheit.
Ja, und vielleicht auch für eine Offenheit, um sich auf den tieferen Sinn einer Erzählung einzulassen, die seit über 2000 Jahren die Menschen beschäftigt und auch fasziniert.
Wenn dann aber der Trubel verflogen ist, die Gäste vielleicht wieder gegangen sind, die Küche gemacht ist und man vielleicht auch gerade als älterer Mensch wieder alleine ist, dann setzt das Kreisen der Gedanken ein. Das kann zumindest so sein. Vielleicht atmet man auch einfach nur durch.
Tatsächlich ist ja die Einsamkeit ein ganz großes Thema in unserer Zeit. Und dass Einsamkeit krank machen kann, das ist mittlerweile erwiesen, also in der Einsamkeit kommen Ängste hoch und die haben dann eben auch gesundheitliche Folgen und Auswirkungen.
Als Psychologin und als Theologin ist Schwester Katharina mit den Mechanismen der Ängste vertraut.
Die große Kunst ist, sie wahrzunehmen. Sie sind da, sie dürfen da sein. Sie sind nicht immer angenehm, aber wenn sie angeschaut werden, das ist wie Kinder, die mit Bauklötzen spielen und sagen, schau mal, ich habe einen Turm gemacht. Wenn man dann hinschaut und sagt, boah, das ist so aber toll gemacht, ist das ein schöner Turm, dann spielen sie weiter und sind ruhig. Und die Angst macht das so ähnlich. Wenn sie wahrgenommen wird, wenn sie da sein darf, wenn die Angst, das ist jetzt sehr personalisiert gedacht, aber wenn die Angst das Gefühl hat, ich werde wahrgenommen, dann verschwindet sie auch schon ein bisschen. Und wenn wir es dann schaffen, unsere Ängste mit jemandem zu teilen, der vielleicht nicht gerade auch in Panik ist. Das wäre natürlich nicht so hilfreich. Dann kann man sich auch gegenseitig hochschaukeln. Aber wenn man es schafft, Angst zu teilen, seine Gedanken zu teilen, dann verlieren sie ganz oft von ihrem Schrecken.
Und da wären wir dann wieder beim Stichwort Gemeinschaft. Schwester Katharina, Sie sind ja auch engagiert im synodalen Weg als Ordensschwester, als Psychologin, als Theologin. Und dieser synodale Weg, das ist ein Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche, der einen tiefgreifenden Wandel angestoßen hat und voranbringen möchte. Und da haben Sie Erfahrungen gemacht mit Widerständen in Systemen. Und Sie haben auch die Kraft des Geistes, die Tiefe des Glaubens erfahren. Sie haben mal mit Blick auf den synodalen Weg gesagt, es sei in 32 Jahren Ordensleben ihr größtes Abenteuer. Es hat meine Berufung herausgefordert, meine Liebe zu Jesus verändert, den Heiligen Geist erfahren lassen. Nie habe ich meine Kirche so geliebt und so an ihr gelitten. Was hat sich denn für Sie durch diese Arbeit verändert beim synodalen Weg?
Also was sich auf jeden Fall für mich durch die Arbeit im synodalen Weg verändert hat, ist, dass ich ein Stück meiner kirchlichen Unschuld weiter verloren habe, dass ich viele Dinge jetzt sehr viel klarer sehe. Und für mich hat sich meine Rolle verändert. Ich bin eigentlich so von Hause aus relativ brav. Und jetzt da zu sitzen und in einer Institution, die mir sehr, sehr wichtig ist, weil sie mir eine Gemeinschaft ist, weil sie mir eine Lebensgemeinschaft ist, Widerstand zu leben, das hat auch mein Bild von mir selber nochmal verändert und auch erweitert. Also ich habe eine neue Facette an mir kennengelernt und ich habe deutlicher unterscheiden gelernt, was kirchlich ist und was meine Gottesbeziehung ausmacht. Und ich glaube nicht, dass ich diese Prozesse durchgestanden hätte ohne meine Gottesbeziehung. Ohne dieses Ahnen und manchmal Gott sei Dank auch Spüren oder Wissen. Ich bin in einer Beziehung gehalten, die davon unabhängig besteht, was Kirche sagt, was irgendein kirchlicher Amtsträger von mir denkt. Ich bin in dieser Beziehung geborgen, getragen, gefestigt. Ich bin eben auch nicht mehr frisch verliebt, sondern mit fast 60 dann auch schon ein bisschen gestanden. Also Jesus und ich, wir sind schon auch eine Art altes Ehepaar. Wir haben uns aneinander gewöhnt und wir wissen, glaube ich, mittlerweile, dass wir uns aufeinander verlassen können. Er sich auf mich und ich mich auf ihn. Ich mich auf ihn natürlich viel mehr als er sich auf mich. Aber dass zumindest mein Wille immer da ist.
Und doch besteht ja da auch die Hoffnung, ähnlich auch das, was Sie ausgeführt haben mit Blick auf Weihnachten, dass es Momente der Überraschung gibt, auch Momente der Veränderung und auf der anderen Seite auch der Begriff der Angst ja vorherrscht, vielleicht bei denjenigen, die Angst davor haben, dass etwas, was ihnen Halt gibt, durch Veränderungen, durch Reformprozesse verändert wird. Und die Angst derer, die sagen, wenn aber nicht auch innerhalb der katholischen Kirche neue Entwicklungen passieren, auch Veränderungen, strukturelle, aber auch theologische Veränderungen einsetzen, dass dann vieles erst recht verloren geht und da auch Angst eine große Rolle spielt. Wie erleben Sie das auch bei den Diskussionen oder auch bei den Folgeprozessen jetzt des synodalen Weges, der Angst sozusagen nicht nur ins Auge zu blicken, wie die Bauklötze, die Kinder bauen, und dann hat man die Angst wahrgenommen, sondern sie vielleicht auch zu verändern und zu verwandeln, denn das ist ja auch eine weihnachtliche Botschaft, der Wandel, der Veränderung zu dienen.
Ich glaube, dass Angst auf dem synodalen Weg eine riesige Rolle gespielt hat, und in der ersten Synodalversammlung haben wir darüber gesprochen. Wie viel Angst gibt es in der Kirche und so. Und nach der ersten Versammlung habe ich einen überaus klugen Beitrag irgendwo gelesen. Die Angst hat die Seite gewechselt. Und das ist, glaube ich, in der Tat so. Während vor dem synodalen Weg, und das ist noch nicht lange her, ja, also der hat 19 angefangen, vor dem synodalen Weg war die Angst, glaube ich, sehr stark auf Seiten derer, die Veränderung wollen. Jetzt ist die Angst stärker auf Seiten derer, die keine Veränderung wollen. Auch weil sich in den letzten Jahren so vieles verändert hat. Ich hätte manche Veränderungen gerne schneller, als sie tatsächlich passiert sind und gerade auch passieren. Aber es hat sich ja vieles verändert. Ich weiß, dass ich vor 5 Jahren in Rom Menschen getroffen habe, die sich für Wahlrecht von Frauen bei Synoden eingesetzt haben. Und man hat ihnen eigentlich bedeutet, dass das völlig nutzlos ist, was sie da tun. 5 Jahre später gibt es im Vatikan, gab es dieses Jahr im Vatikan eine Synode, wo Nichtpriester, Nichtbischöfe, also normale Männer und Frauen, Laien und Laien, mit abgestimmt haben. Vor 5 Jahren dachte man noch, das ist undenkbar. Also es tut sich was, es werden Themen besprechbar. Das ist so wie mit der Angst. Sobald Angst besprechbar wird, verändert sich etwas. Und wenn Themen wie Frauenweihe, wie der Umgang mit queeren Menschen auf einmal besprechbar werden, dann ist Veränderung im Spiel. Und wer jetzt unbedingt will, dass sich nichts verändert, der wird jetzt oder die wird jetzt ängstlich.
Ich glaube, es hängt ja schon auch miteinander zusammen. Bei der Kategorie Angst zu bleiben, Weihnachten, das, was Sie beim Synodalen Weg beschrieben haben, aber auch ein Grundgefühl, was ja viele Menschen in diesen Zeiten auch haben, nämlich der Angst, der Unsicherheit, wenn man auf Kriege schaut, auf Krisen, auf nicht klare Perspektiven, wie vieles weitergeht, gerade in dieser Zeit, was vielleicht auch an Weihnachten hochkommt, wo doch eine Harmonie, das Bedürfnis nach Ruhe, auch mal den Schalter umlegen da ist und trotzdem dieses Grundgefühl ist, wir sind in stürmischen, aufregenden Zeiten. Was könnten Sie da vielleicht noch anbieten aus der reichen Schatzkiste, auch der Spiritualität oder auch der franziskanischen Ordenstradition?
Also was mir hilft in Zeiten von Ängsten, gerade von so, ich nenne es jetzt mal großen Ängsten, also Krieg, gesellschaftliche Unsicherheiten, was mir da hilft, ist, tief durchzuatmen, daran zu denken, wo ich Halt finde, im Glauben und menschlich, und dann zu gucken, was kann ich denn konkret tun? Und irgendwas kann man eigentlich immer tun. Manchmal sind das wirklich sehr, sehr kleine Schritte. Also ich kann jetzt nicht Politiker, die einen Krieg anzetteln, anrufen. Das ist nicht meine Aufgabe und nicht meine Kompetenz, und die würden auch den Hörer für mich gar nicht abnehmen. Aber es gibt manchmal kleine Schritte, wo ich etwas tun kann. Also ich werde den Ukraine-Krieg nicht beenden, aber vielleicht gibt es eine Ukrainerin, der ich eine Freude machen kann. Vielleicht gibt es ein Gebet, was ich zum Himmel schicken kann, um Frieden. Ganz kleine Dinge manchmal. Und das beruhigt auch die Angst, weil es mir nochmal zeigt, dass ich selbstwirksam bin. Ich kann etwas machen. Ich bin diesem Ganzen nicht nur ausgeliefert. Und Selbstwirksamkeit ist psychologisch eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt allerdings nicht, dass alles gut ausgeht. Aber ich halte viel von dem Spruch von Václav Havel: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass es gut ausgeht, sondern dass es einen Sinn hat, egal wie es ausgeht. Die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Das kleine Stückchen, was vor mir liegt. Ich werde die Welt nicht irgendwo am anderen Ende besser machen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber um mich rum gibt's, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten, und die geben mir noch mal eine ganz neue Freude auch, weil ich dann sehe, wie andere sich freuen, wie es anderen besser geht, weil ich nicht in meiner Angst versinke und ihnen helfen kann, dass sie das auch nicht müssen.
Und dann wäre es so gesehen, wenn ich Sie verstehe, auch keine Weltflucht, wenn man auch einfach in der Familie oder mit Freunden, mit Bekannten auch in den Weihnachtszeiten, an den Weihnachtstagen zusammenkommt und das ja auch pflegt, was Sie beschrieben haben. Also sich zu begegnen, zu essen, zu sprechen, um vielleicht auch einen Kontrapunkt zu dem zu setzen, was vielleicht sonst in einer turbulenten, stürmischen und auch aggressiven Welt um einen herum ja zelebriert wird und auch gesehen wird.
Christlicher Glaube ist eigentlich immer ein freudiger Glaube. Freut euch, der Retter ist geboren. Das sagt Weihnachten. Und alles, was so verquer wird und alles, was so mühsam wird und alles, was sich alles abknapsen muss, was man sich wünschen kann, das ist eigentlich nicht christlich. Und wenn ich mich freue, freue ich mich ja nicht auf Kosten anderer, sondern ich mache die Welt ein kleines Stückchen heller. Und wenn wir das gemeinsam machen, machen wir sie noch mehr heller, weil geteilte Freude ansteckend wirkt. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine psychologische Einsicht, dass sehr widersprüchliche Gefühle nebeneinander bestehen können. Es kann gleichzeitig eine Sorge sein im Blick auf die Welt und trotzdem kann ich mich freuen an meiner netten Familie, kann mich freuen über ein Geschenk, kann mich freuen, dass ich jemandem Freude gemacht habe. Die Dinge können nebeneinander stehen und die Gefühle können vor allen Dingen nebeneinander da sein. Und wenn wir das schaffen, das nebeneinander wahrzunehmen, neben der Angst gibt es auch die Freude, neben der Angst gibt es auch eine Zuversicht, gibt es auch so eine stille Hoffnung, dass diese Welt doch gut ist. Ich finde, das ist eine Perspektive für Weihnachten und eben hoffentlich für darüber hinaus.
Also ich halte das nochmal fest, man soll nicht am großen Ganzen verzweifeln, sondern lieber schauen, was kann ich tun? Das ist ja etwas, was schon hilft, auch gegen Ängste oder das Gefühl der Ohnmacht, vielleicht im Kleinen erstmal anfangen.
Ja, was kann ich in diesen Tagen konkret jetzt tun? Kann ich jemandem unter die Arme greifen? Kann ich mich einsetzen für andere Menschen, für Tiere, für die Natur? Das ist ja auch eine ganz wunderbare Gelegenheit, sich gerade in dieser Zeit, in diesen Tagen, in denen so ein bisschen Leerlauf herrscht, darüber mal Gedanken zu machen.
Ja, und ganz allgemein und auch aus der Erfahrung vieler Menschen tut es ja einfach gut, aus dem Denken, dem Grübeln vielleicht ins Handeln zu kommen. Und man kann sich ja zum Beispiel in der Nachbarschaft erkundigen, in der Gemeinde, im Verein, wer oder was vielleicht derzeit ansteht, wer Hilfe braucht oder Zuspruch oder eine andere Unterstützung nötig hat und die braucht.
Schwester Katharina hat ja eben auch davon gesprochen, dass mit Jesus in der christlichen Überzeugung der Retter geboren ist. Und ihre Definition des Rettenden in der Figur Jesu Christi ist getragen von Freude.
Was das Rettende an Jesus ist, das ist eine richtig schöne Frage für eine Franziskanerin. Traditionelle Theologie hat ganz oft irgendwie dann eine Sündenschleife gedreht. Also der hat uns von der Schuld befreit und von der Sünde. Und da ist ja auch irgendwie was Richtiges dran. Aber traditionelle Theologie sagt ganz oft, deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen. Franziskanische Theologie sagt, seit es sie gibt, also seit ungefähr dem 13. Jahrhundert, Jesus hat einfach Freude an den Menschen. Und deshalb ist er auf diese Welt gekommen. Gott hat Freude an seinen Menschen. Gott liebt sie. Gott will ganz nah dabei sein. Gott will von ihnen geknuddelt werden. Und das ist eine Botschaft. Das ist die Botschaft, dass das mit dem Großen manchmal ganz klein ist. Denn was könnte größer sein als Gott? Und der macht sich ganz klein. Der macht sich ganz klein, indem er zu uns kommt, im Abendmahl, in der Eucharistie. Der macht sich ganz klein in der Krippe. Der macht sich ganz klein am Kreuz. Dieser Gott ist ziemlich mutig. Dieser Gott ist verliebt ins Leben, in die Menschen, in seine Schöpfung. Und das ist erlösend, weil das heißt, wenn ich auch nur ansatzweise glauben kann, dass es da so einen etwas irgendwie gibt. Und der mag uns. Der findet uns, trotz allem Mist, den wir bauen, auch gut. Und dem liegt daran, bei uns zu sein. Ich halte das für eine sehr erlösende Botschaft, gerade in allen Ängsten, die es gibt. In uns persönlich, um uns rum, in der großen Weltgeschichte. Diesem Gott geht's um uns. Es geht nicht darum, dass wir etwas für ihn tun, sondern er möchte bei uns sein. Noch bevor er irgendwas für uns tut und uns von irgendwas erlöst, erlöst er uns einfach dadurch, dass er da ist, so wie ein lieber Mensch mir gut tut, wenn er da ist. Und dann ist es schon nicht mehr ganz so schlimm.
Und mit diesen Worten von Schwester Katharina Klütmann sind wir schon am Ende dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal.
Schwester Katharina Klütmann, die promovierte Psychologin, Theologin und Franziskanerin im Kloster Lüdinghausen bei Münster, war heute unsere Gesprächspartnerin.
Und diese Sendung gibt's auch online unter ndr.de/info und in der ARD-Audiothek. Und über Mails freuen wir uns auch, und zwar unter vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de.
Frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit, das wünschen Florian Breitmeier
und Martina Kothe.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.